Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Und wieder ein Sondergipfel zum Brexit und wieder wird es wohl auf eine Verschiebung hinauslaufen. Wie Frankreichs Präsident Macron sich dabei positionieren wird, darum wird es gleich als erstes gehen. Danach schauen wir auf Russland und den Europarat. Außerdem Juden und Muslime, die gemeinsam für ein friedliches Miteinander in Frankreich eintreten. Dem gehen wir am Ende der Sendung auf die Spur. Einmal haben die EU-Staaten bereits zugestimmt und den Brexit-Termin verschoben. Vom 29. März auf den 12. April. Bei dem Sondergipfel heute wird es wohl auf eine zweite Verschiebung hinauslaufen. Jetzt geht es noch um den Termin und die Konditionen. Dass Großbritannien übermorgen ohne Abkommen ausscheidet, scheint derzeit ausgeschlossen. Allerdings, welche Lösung auch immer gerade im Raum steht, die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten müssen einstimmig beschließen. Die britische Premierministerin May hatte sich gestern sowohl mit Kanzlerin Merkel in Berlin als auch mit Frankreichs Präsident Macron in Paris getroffen, um den heutigen Gipfel vorzubereiten. Merkel will einen möglichst geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU, also kein No-Deal-Szenario. Frankreich verlangt im Fall einer Verschiebung klare Bedingungen, die regelmäßig überprüft werden. Jürgen König berichtet.
Es gibt keine offiziellen Mitteilungen zum gestrigen Treffen von Theresa May und Emmanuel Macron. Doch wenn Bundeskanzlerin Merkel öffentlich über eine Verschiebung des britischen EU-Austritts auf Ende 2019 oder Anfang 2020 nachdenkt, dürfte sie sich darüber mit Emmanuel Macron abgestimmt haben. Alles andere wäre eine schwerwiegende Verletzung des Aachener Vertrages. Vorstellbar ist eine Art Arbeitsteilung. Die Kanzlerin vermittelt den Briten das mögliche Entgegenkommen der EU. Emmanuel Macron macht Druck, ganz auf den Spuren Charles de Gaulles, der 1963 in aller Ruhe Nein sagte zur Aufnahme der Briten in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Schon oft haben sich Emmanuel Macron und Theresa May in Sachen Brexit getroffen. Seine Haltung dazu hat der französische Präsident nie geändert. Er respektiere die Entscheidung des britischen Volkes. Einen Austritt Großbritanniens aus der EU würde er bedauern. Die Verhandlungstüren seien bis zuletzt offen. Doch schon im Juni 2017 hatte Macron gesagt, aber es braucht Klarheit und gute Organisation. Und wenn der Austrittsprozess erst einmal begonnen hat, muss jedem klar sein, dass es schwer werden wird, ihn wieder rückgängig zu machen. Von Klarheit und guter Organisation kann beim Brexit bekanntlich seit Monaten keine Rede mehr sein. In welchem Maß Macron seine Geduld mit den Briten verloren hat, ließ er Anfang April beim Besuch des irischen Premierministers Leo Varadkar in Paris durchblicken. Wenn das Vereinigte Königreich fast 3 Jahre nach dem Referendum nicht in der Lage ist, eine mehrheitsfähige Lösung vorzuschlagen, wird es de facto selbst gewählt haben, die EU ohne Vertrag zu verlassen. Dieses Versagen des Landes können wir nicht an seiner Stelle auffangen. Ob die Briten nun Neuwahlen oder ein zweites Referendum ansetzen oder noch eine ganz andere Lösung vorschlagen würden, um das künftige Verhältnis zur EU zu regeln, er sei für alles offen, so Macron. London müsse es nur sagen, und zwar jetzt.
Eine Extension longue.
Eine Fristverlängerung bis hin zur Teilnahme Großbritanniens an den Europawahlen ist alles andere als selbstverständlich oder gar automatisch. Das sage ich hier ganz klar. Unsere Priorität ist, dass die Europäische Union gut funktioniert und mit ihr der gemeinsame Markt. Die Europäische Union kann nicht dauerhaft Geisel einer politischen Krisenlösung in Großbritannien sein.
L'Union européenne ne peut être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni.
So eindeutig hat sich kein anderer europäischer Staatschef über das Verhalten der Briten geäußert. Dabei fürchtet Macron vor allem, dass durch eine Fristverlängerung der Brexit auch weiterhin die europapolitische Tagesordnung dominieren und den gesamten EU-Wahlkampf beeinträchtigen könnte. Und doch spricht vieles dagegen, dass Macron tatsächlich mit einem Nein in Brüssel dafür sorgt, dass Großbritannien am Freitag die EU ohne Vertrag verlässt. Die Auswirkungen für das Nachbarland Frankreich wären enorm, Stichwort Kanalhäfen. Zudem ist Großbritannien eines der wenigen Länder, bei denen Frankreich einen Handelsüberschuss erzielt. Man pflegt gute Nachbarschaft, der Eurotunnel wirkt dabei wie eine Nahverkehrsverbindung, macht London schneller erreichbar als Frankfurt, Köln oder gar Berlin, derlei verbindet. Und auch das ist zu berücksichtigen. Als wichtiger militärischer Verbündeter kommt für Frankreich in Europa letztlich nur Großbritannien in Frage. Die deutsche Debatte um Rüstungsexportverbote hat es gerade wieder gezeigt.
Jürgen König über die Position Frankreichs vor dem heutigen Brexit-Sondergipfel. Brücken bauen. Diese Metapher hört man immer wieder, wenn es um den Dialog mit Russland geht. Etwa im Zusammenhang mit dem Europarat. Nach der Annexion der Krim vor 5 Jahren hatte die Parlamentarische Versammlung des Rates den russischen Abgeordneten das Stimmrecht entzogen. Seitdem boykottiert Russland die Sitzungen und zahlt seit 2 Jahren keine Mitgliedsbeiträge mehr. Der Rat könnte Russland ausschließen, aber die Mehrheit der anderen 46 Länder hält das für keine gute Idee. Heute soll es einmal mehr um die richtige Strategie gehen. Die Parlamentarische Versammlung hat eine Dringlichkeitsdebatte angesetzt. Man will darüber beraten, wie man künftig mit Mitgliedern umgeht, die die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft nicht mehr erfüllen. Mehr von Gesine Dornblüt.
Die Ansage aus Moskau ist klar. Die Vorsitzenden beider Parlamentskammern haben erklärt, wenn der Europarat uns nicht will, gehen wir lieber selbst und ersparen uns die erniedrigende Prozedur eines Rauswurfs. So fasst der Politologe Andrei Zagorski von der MGIMO, der Diplomatenhochschule des russischen Außenministeriums, die Position seines Landes zusammen. Maßgebliche Mitgliedstaaten des Europarates suchen angesichts dieser Drohung händeringend nach Kompromisslösungen und argumentieren, man müsse jeden Dialogkanal mit Russland erhalten. In der Ukraine sorgt das für einen Aufschrei. Jewgen Chlebowitzki von der Nestor Group, einer Vereinigung ukrainischer Thinktanks, erinnert daran, was der Anlass war, Russland das Stimmrecht zu entziehen. Die Annexion der Krim 2014.
When we have a situation of a crime committed.
Wenn ein Verbrechen geschieht, suchen wir auch nicht nach einem Kompromiss zwischen dem Verbrecher und dem Opfer. Gerechtigkeit heißt, das Verbrechen zu stoppen. Nach einem Kompromiss zu suchen heißt, mit dem Verbrecher zu kooperieren. Dass so etwas überhaupt diskutiert wird, ist aus ukrainischer Perspektive bedrohlich. Und wenn Russland ungestraft davonkommt, untergräbt das die Autorität der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Die Befürworter einer Kompromisslösung argumentieren weiter, ein Ausschluss Russlands aus dem Europarat würde die einfachen Leute in Russland treffen. Es geht um den Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Viele Russen nutzen diese Institution des Europarates und vielfach musste der russische Staat ihnen Entschädigungen für erlittenes Unrecht zahlen. Am Montag präsentierten russische Menschenrechtsverteidiger in Straßburg einen Appell, indem sie vor dem Ende eines schwierigen Kampfes der russischen Zivilgesellschaft für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit warnen, sollte Russland den Europarat verlassen. Doch es gibt auch andere Stimmen. Svetlana Ganushkina, Trägerin des Alternativen Nobelpreises 2016 und Mitglied im Vorstand der renommierten Menschenrechtsorganisation Memorial, sieht zwar auch viele Nachteile im Fall eines Ausscheidens, aber die Haltung, dass darunter die einfachen Menschen leiden, die nicht schuld sind, ist mir ganz und gar fremd. Wer soll das sein, die einfachen Menschen? Wir sind keine einfachen Menschen, wir sind Staatsbürger und als solche tragen wir Verantwortung. Wir haben die Krim annektiert, wir haben einen Krieg mit der Ukraine angezettelt, wir verstoßen ständig gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, bei uns wird gefoltert. Sollen wir da sagen, bitte schließt uns trotzdem nicht aus? Dazu haben wir nicht das Recht. An einen Kompromiss glaubt der Moskauer Politologe Andrej Zagorski nicht. Dafür seien die Gräben zwischen dem Europarat und Russland zu tief. Eine Chance sieht er darin, Russland möglicherweise nicht auszuschließen, sondern die Mitgliedschaft lediglich auszusetzen. Darauf, hofft Zagorski, könnte sich eventuell auch Russland einlassen. Die Mitgliedschaft nur auszusetzen, hieße, die Tür für eine spätere Rückkehr Russlands in den Europarat offen zu halten. Wir hätten Zeit, unsere Streitigkeiten beizulegen. Moskau ist zwar zu den härtesten Schritten bereit, aber ich sehe auch, dass es sich nicht beeilt, mit der Tür zu knallen. In letzter Zeit sind zu viele Türen zugefallen. Ich möchte glauben, dass unsere Regierung die Tür offen hält, wenn es irgendwie geht.
Gesine Dornblüt war das über die Bemühungen, Russland im Europarat zu halten. Muslime und Juden in Frankreich leiden gleichermaßen unter der polarisierten Stimmung. Diese Gruppen seien eben die Schwächsten im Land. So sieht es Khalil Mechoun, der Rektor der Moschee von Evry. Der Rabbiner Michel Serfati ist sein Freund. Gemeinsam haben sie die marokkanischen Wurzeln und die Idee vom friedlichen Miteinander in Frankreich. Ursula Welte hat die beiden Männer getroffen.
Das hier ist die größte Moschee Frankreichs, jedenfalls in puncto Nutzfläche. In den 70er Jahren reifte die Initiative für ein islamisches Kulturzentrum in Évry-Courcouronnes. Seit den 90er Jahren stehen Minarett und Moschee. Es wird angebaut, mehr Gebetsfläche, modernere Räume für die Koranschule, prächtige Mosaike, Säulengänge. Der Rabbiner aus der Synagoge im Nachbardorf hat seinen Bus auf dem Parkplatz vor der Moschee abgestellt. Der Eingang ist nicht gesichert. Michel Serfati wird von allen Muslimen auf dem Gelände wie ein ziemlich bester Freund begrüßt. Auf dem Terminplan stand eigentlich ein Treffen mit der Justizministerin und dem Rektor der Moschee. Khalil Mechoun sitzt im dunklen Anzug in einem Raum nahe des Eingangs. Der Termin wurde annulliert, sagt er. Die Gelbwesten-Proteste sind eskaliert. Der Staatspräsident hat das ganze Kabinett zu sich gerufen, auch die Justizministerin.
Macron wird die Farbe Gelb sein Leben lang hassen.
Amüsiert sich der Rektor der Moschee. So ist Zeit für einen Tee. Khalil Mechoun ist gesellig, von kräftiger Statur. Er lacht gerne. Und er liebt ganz offensichtlich das Reich, über das er herrscht, seit es die große Moschee gibt.
Rein von der Gebäudestruktur betrachtet, ist das hier eines der größten islamischen Kulturzentren.
Zum Freitagsgebet kommen 5000 Gläubige, an hohen Festtagen 10.000. Vor dem Gebetsraum ein großer Platz gegenüber das Konferenzzentrum. Khalil Mechoun hat ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit dem Rabbiner und dem Bischof der Diözese von Evry. Jetzt sitzt der Rektor der Moschee in einem provisorischen Büro, erste Etage. Sein Freund, Michel Serfati, sitzt daneben und hört schweigend zu.
Wir haben 80% Übereinstimmung. Es gibt winzige Meinungsverschiedenheiten, aber die sind überwindbar.
Beide Franzosen, der Moslem und der Jude, stammen aus Marokko. Beide verstehen sich als Brückenbauer zwischen den Religionen. Berührungsängste gibt es hier nicht.
Wenn ich in die Synagoge gehe, fühle ich mich bei Gott.
De Dieu,
sagt Michoun.
Ceux qui nous font problème, ce sont les politiques.
Wer uns Probleme bereitet, das sind die Politiker. Die Politiker wollen ihre Mandate retten und dazu wiegeln sie uns gegeneinander auf. Manchmal stellen sie sich gut mit den Muslimen, weil es so viele muslimische Wähler gibt. Ein anderer hält es eher mit den Juden, um sie auszunutzen. Glücklicherweise fallen wir nicht darauf rein.
Mit dem Rabbiner Serfati habe er, Michoun, vor Jahren schon den Pakt der Brüderlichkeit zwischen Juden und Muslimen in Frankreich unterzeichnet.
Aber man hat uns nicht geholfen. Keine Unterstützung. Unsere Gemeinschaften sind die schwächsten in diesem Land. Die extreme Rechte zielt nicht nur auf die Muslime, sie zielt auch auf die Juden. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Sie haben ja gesehen, der Attentäter von Neuseeland hat sich ideologisch hier in Frankreich beeinflussen lassen und er wollte Le Pen rächen, weil die Wahl nicht gewonnen hat.
Je venge Madame Le Pen parce qu'elle n'a pas gagné les élections. Merci.
Während der Tee gebracht wird, klingeln Telefone, mal das vom Rektor der Moschee, mal das seines jüdischen Partners. In den Telefonaten geht es um eine Gedenkveranstaltung für die Opfer von Christchurch. Natürlich würden Juden und Muslime auch da zusammenstehen, versichern beide.
Es gibt eine menschliche Brüderlichkeit, die über uns hinausgeht. Wenn ich mit Juden zusammen bin, vergesse ich, dass ich Muslim bin. Aber ich vergesse nicht, dass ich ein Mensch bin. In den Adern fließt dasselbe Blut. Und wenn ich leide, schmecken Michels Tränen genauso wie meine. Sie sind salzig.
Auf dem Weg zum Ausgang geht es an der Teestube vorbei. Die Gläubigen grüßen das ungleiche Paar. Draußen deutet der Rektor der Moschee auf einen Teil der Großbaustelle. Die Frauen hatten keinen Notausgang, sagt er. Jetzt wird einer gebaut.
Sei mal ehrlich, man sagt, du würdest bald einen weiblichen Imam einstellen.
Eines Tages. Das ist schwierig.
Im Gebetsraum beginnt das Abendgebet. Die Gläubigen kommen aus allen Richtungen zur großen Moschee von Évry. Rabbiner und Rektor posieren noch kurz für ein gemeinsames Foto. Schuhe aus, lächeln. Am nächsten Tag, beim Gedenken für die Opfer des Massakers von Christchurch, werden sie sich wiedersehen.
Ursula Welter mit einem Beispiel für Zusammenhalt von Juden und Muslimen in Frankreich. Und damit endet Europa heute. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Tag für Tag mit meiner Kollegin Christiane Florin. Darin geht es unter anderem um die Frage, ob es einen Bundesbeauftragten gegen Islamfeindlichkeit geben sollte. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Start in den Tag.